Der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer live.
Alle Internetsüchtigen aufgepasst, vielleicht werden Sie gleich geheilt von Ihrem Sinnlos-Surf-Syndrom, denn Dr. Digital hat ihre Praxis jetzt in den nächsten 2 Stunden geöffnet. Anitra Eckler ist mein Gast des Tages und sie behauptet, E-Mails machen dumm, krank und arm. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie wird man denn, wie soll ich das sagen? Dr. Digital ist ja jetzt so ein bisschen mein Spitzwort, aber Sie sind ja vom Beruf Digitaltherapeutin, unter anderem Kommunikationswissenschaftlerin. Warum brauchen wir diesen Beruf mittlerweile? Ist es schon so schlimm?
Ja, ich habe das selber 15 Jahre an vorderster Internetfront erlebt und erfahren. Ich habe 3 Internetfirmen aufgebaut und habe eigentlich, über 10 Jahre lang rund um die Uhr gearbeitet und habe dann irgendwann bei meinen eigenen Mitarbeitern gemerkt und auch bei mir selber, dass sich durch diese Höllen-Innovationsgeschwindigkeit gerade der letzten 10 Jahre doch einige Kommunikationskrankheiten bei uns eingeschlichen haben, die dafür sorgen, dass wir bemüßigt sind, irgendwie rund um die Uhr zu arbeiten, dass wir irgendwie verlernt haben, abzuschalten und dass wir uns eigentlich ziemlich dumm verhalten in unserer Kommunikation und dann tierisch gestresst sind und darunter leiden. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, was sind denn so die Dinge, die uns so stressen? Und kam drauf, es ist der E-Mail-Wahnsinn, unter dem ich so sehr leide. Es ist das Sinnlos-Surf-Syndrom. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann glaube ich, wird es Zeit für eine Therapie und habe mir Zeit genommen, mir zu überlegen, wie wir das wieder in den Griff kriegen können.
Jetzt haben Sie es selber gerade gesagt, innerhalb der letzten 10 Jahre hat es eine ganze Menge an Innovationen gegeben, mit denen wir in unserem Alltag umgehen wollen, teilweise eben auch beruflich umgehen müssen. Haben Sie denn das Gefühl, das ist zu schnell für den einen oder anderen gegangen?
Ja, da bin ich mir sicher, weil wir einfach vergessen haben, die Gebrauchsanleitung zu lesen. Ich glaube, die digitale Innovation ist super und bringt uns ganz viel Gutes und ganz viel Segen, wenn wir uns heute die Zeit nehmen zu überlegen, wie holen wir denn ein Maximum an Arbeitserleichterung, an Zeitersparnis aus den Medien raus. Aber was passiert ist, noch bevor wir mal die Idiotenfunktionen unseres jetzigen Handys benutzen, brauchen wir ja schon wieder ein neues Handy. Ja. Das kann noch viel mehr, was wir niemals benutzen werden, weil wir uns keine Zeit nehmen, die Geräte zu konfigurieren. Ich bin immer wieder entsetzt darüber, wie wenig die Leute ihre Telefone bedienen können. Das fängt ja schon an damit, dass die Leute denken, Vibra-Call, also vibrieren, sei synonym für lautlos. Ist ja nicht so. Wir kennen das alle, wenn wir in Meetings sitzen, da denken die Leute, habe ich doch mein Handy ausgeschaltet und alle 5 Minuten macht es irgendwo zzt, 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 macht die Menschen inzwischen aggressiv oder diese Sprachvervollständigung am Handy. Ich kenne so viele Menschen, die wissen nicht, wie sie das abschalten und dann schreiben die halt statt nett versehentlich mal fett. Da kommt es gerade auf der emotionalen Ebene zu sehr viel ungewollten Turbulenzen, die wir in den Griff kriegen könnten.
Okay, jetzt sind wir aber schon, Moment, jetzt fangen wir ja schon an, Dinge genau zu beschreiben. Ich will noch mal einmal einen Schritt ganz gerne zurückgehen, weil Sie sagen jetzt, Sie sind Digitaltherapeutin. Sind Sie denn die Erste im Land?
Ja, und ich glaube auch, weil ich meine Marke richtig geschützt habe, werde ich die Einzige bleiben. Ich habe mir halt überlegt, wie ich möchte den Leuten das weitergeben, was ich mir vielleicht in den letzten 15 Jahren hätte ersparen können. Und dann dachte ich mir, wie nenne ich das jetzt? Ich wollte nicht die 87.000. Kommunikations- und Internet-Expertin von hinten links werden.
Da kommt natürlich die Marketing-Expertin in Ihnen durch.
Natürlich kommt da die Marketing-Expertin raus. Und dann habe ich mir gedacht, was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen so eine Art Therapie. Also nenne ich das Digitaltherapie. Und dann bin ich infolgedessen die Digitaltherapeutin.
Okay, jetzt muss man natürlich sagen, wenn jemand eine Therapie anfängt, hat man ja immer noch im ganz klassischen Sinne das Gefühl, ich muss reden, ich muss auf die Couch. Wann muss man zu Ihnen kommen und eine Therapie beginnen?
Ich muss gleich dazu sagen, nicht, dass sich die pathologischen Fälle melden, insbesondere Pornosucht und sowas. Sowas kann ich nicht behandeln. Da muss man zum echten Arzt. Ich behandle nur, in Anführungszeichen, die Kommunikationskrankheiten und auch nur bei Unternehmen. Also ich therapiere außer im Freundeskreis keine Einzelmenschen. Wann muss man auf die Couch? Ein ganz einfacher Selbsttest wäre, versuchen Sie mal, einen Tag lang offline zu gehen.
Da haben, glaube ich, ganz viele schon Entzugserscheinungen. So schlimm das ist.
Genau, es haben ganz viele Entzugserscheinungen. Und ich glaube, genau das müssen wir wieder lernen. Dann ist man schon ein Fall für die Therapie, wenn man eigentlich ein Problem hat, abzuschalten.
Waren Sie denn selbst so ein Opfer?
Also ich war die Postpest im E-Mail-Eingang meiner Mitarbeiter. Ich war der größte Informationsjunkie, den Sie sich vielleicht gar nicht vorstellen wollen. Ich habe dann mal Zahlen gelesen und habe festgestellt, Mensch, wenn wir heute 75 Jahre alt werden, dann verbringen wir 8 Monate unseres Lebens nur mit dem Löschen unerwünschter E-Mails, hingegen nur 14 Tage mit Küssen. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, genau, verdammte Axt, ich muss mal Bilanz ziehen. Und ich bin heute 39 Jahre alt und dann habe ich nachgerechnet und habe festgestellt, ich habe inzwischen 2,5 Jahre meines Lebens versurft und 1,5 Jahre ver-E-Mailt. Das heißt, von den 39...
Und wie viel geküsst kommen, das müssen wir jetzt auch...
Also ich arbeite täglich dran. Gestern habe ich wieder während dem Vortrag Menschen geküsst, die noch niemanden geküsst hatten an
dem
Tag.
Komm, wir beide umarmen uns.
Ja, bitte, Moment, wir küssen uns kurz.
Wir haben was für unsere Gesundheitsbilanz getan. Ich fühle mich schon viel besser.
Ich glaube, ich bin auf 17 Tage gerade gekommen.
Wir leben in einer digitalen Welt. Unser Alltag ist geprägt von Internet, E-Mails, Smartphones und so weiter. Aber bei allen positiven Eigenschaften dieser Errungenschaften bringen uns diese auch Probleme. Anitra Eckler ist mein Gast des Tages heute. Sie ist Digitaltherapeutin und ihr Buch trägt den Titel E-Mail macht dumm, krank und arm. Digitaltherapie für mehr Lebenszeit. Sie gibt den digitalen Krankheitsbildern Namen wie E-Mail-Wahnsinn, Sinnlos-Surf-Syndrom, Meeting-Malaria. Und klar, man spricht auch immer mehr davon, dass wir uns immer abhängiger davon machen, von diesen modernen Kommunikationstechniken, vom Internet bis hin zur Internetsucht. Gibt es Studien oder gar Zahlen denn schon darüber?
Ja, es gibt natürlich, da kommt wirklich der Drogenbeauftragte der Bundesregierung ins Spiel. Aktuelle Zahlen sagen, dass 500.000 Menschen in Deutschland internetsüchtig ist, und zwar Alter zwischen 14 und 64. Bei den Jüngeren, nämlich in der Zielgruppe 14 bis 24, sind die Zahlen weitaus höher. Da spricht man von über 13% jungen Menschen, die extrem suchtgefährdet sind und ich glaube knapp 3% Internetsüchtige.
Wenn uns jetzt jemand gerade zuhört und parallel an seinem Smartphone die Büro-E-Mails checkt und Radio hört, vielleicht noch mit den Kindern irgendwas macht, ist der schon krank? Also wenn man Dinge so gleichzeitig erledigt?
Multitasking ist Körperverletzung. Ich war früher selber so. Ich glaube, wenn man mir in einem Meeting noch irgendwie Stricknadeln an die Füße gemacht hätte, dann hätte ich parallel zum Meeting und Skypen und E-Mailen wahrscheinlich auch noch einen Schal gestrickt. Und ich dachte mir immer, das ist eine Karrieretugend. Ich kann alles auf einmal machen. Ich bin eine Frau, super Hirnhälften konfiguriert, bis ich anfing, Bücher über Hirnforschung zu lesen. Und eigentlich, oh Wunder, ist ja so logisch. Wenn man versucht, alles gleichzeitig zu machen, dann macht man nichts mehr richtig. Und die Qualität der Arbeit leidet und wir überfordern unser Hirn durch diesen Drang nach dem ständigen Multitasking. Und ich glaube, wir müssen alle daran arbeiten, wieder im Moment aufmerksam zu sein, konzentriert bei einer Sache. Und diese Fähigkeit zu Multitasking, die sollte aus jeder Stellenausschreibung rausgestrichen werden. Das macht uns krank.
Also das klingt eigentlich so ein bisschen wie im Hier und Jetzt wieder ankommen. Nicht dauernd woanders, mit anderen sein, sich vielleicht auch ein bisschen selber spüren. Eigentlich könnten die nochmal mit Yoga anfangen, oder?
Ja, Yoga, wirklich. Ich habe selber mit Yoga angefangen und ich bin ja so ein bisschen ein hyperaktiver Mensch. Ich bin in den ersten Yogastunden eingeschlafen, weil ich diese Entspannung gar nicht mehr konnte. Inzwischen tanke ich dadurch extrem viel Kraft und habe gelernt, wie herrlich das ist, mal 60 Minuten einfach zu atmen.
Das aktuelle Buch von Anitra Eckler heißt E-Mails macht dumm, krank und arm. Digitale Therapie für mehr Lebenszeit. Klingt gut, aber Sie sind ja eigentlich immer noch davon auch betroffen, weil Sie damit ja auch Ihr Geld verdienen, ne? Muss ich mir jetzt Sorgen machen um Sie?
Gott sei Dank nicht, weil ich habe es inzwischen anhand meiner eigenen Therapiemöglichkeiten geschafft, meine Lebenszeit so zu optimieren, dass ich das Beste aus dem Internet raushole. Also ich habe eine richtige Ausbeutermentalität entwickelt in puncto Internet, in puncto digitale Kommunikation. Ich habe mich da heute sehr gut im Griff, sodass ich Zeit habe zu arbeiten und Geld zu verdienen.
Aber Moment, gerade das Netz soll uns doch helfen, unsere Zeit in den Griff zu bekommen, rasend schnell an Informationen zu kommen. Ist das nicht der Fall?
Doch, natürlich. Ich versuche wirklich aus Google ein Maximum rauszuholen. Und damit man das schafft, könnte man einfach mal googeln, Google Spickzettel. Und da werden Sie ganz erstaunt sein, wie viele Tricks es gibt, die die Suche bei Google noch viel effizienter machen. Und solche Sachen wende ich an, ganz bewusst in meinem Surfalltag. Und das bringt mir Zeit, natürlich.
Und was macht man falsch, wenn E-Mails dumm, krank und arm machen?
Soll ich kurz erklären, warum ich mich traue, das zu behaupten?
Ja, gerne.
E-Mails machen dumm, das basiert auf einer Studie, wo man zwei Probandengruppen einen IQ-Test hat machen lassen. Die eine Probandengruppe musste kiffen, bevor sie den IQ-Test löste. Die andere Probandengruppe, die wurde während des Lösen des IQ-Tests permanent durch E-Mails abgelenkt. Jetzt raten Sie mal, welche Probandengruppe den IQ-Test schneller und besser abgeschlossen
hat. Die Kiffer.
Die Kiffergruppe.
Muss man leider sagen.
Muss man leider sagen, soll auch kein Tipp für den Hausgebrauch sein. Aber was zeigt uns das? Diese dauernde Ablenkung durch das Medium E-Mail, macht uns nicht gerade intelligenter, um es positiv zu formulieren. Mhm. Dieses Krank entsteht dadurch, dass wir rund um die Uhr erreichbar sind, dass Ablenkung zum Normalzustand wird, dass wir verlernt haben, abzuschalten. Wir hatten noch nie so viele Menschen, die bei der Arbeit fehlen, weil sie psychische Erschöpfungszustände haben. Brauchen wir noch gar nicht Burnout nennen. Ständige Erreichbarkeit ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir machen können. Auch das ist eine Karrieretugend, die steigert vielleicht die Produktivität der Leute 1-2 Jahre. Aber langfristig brennt's alle aus. Und gerade in wirtschaftlich etwas schwierigeren Zeiten versucht natürlich jeder dem Chef zu zeigen, Mensch, ich bin super engagiert, ich bin rund um die Uhr erreichbar. Aber dafür ist unser Körper und unser Gehirn einfach nicht ausgerichtet.
Das heißt, der Kopf, das Gehirn schützt sich selbst, indem es sich selbst verlangsamt durch dieses Dauerbombardement an E-Mails, an Nachrichten, an Piepstönen, an Vibrationsalarm.
Ganz genau. Und wir sind einfach nicht rund um die Uhr intellektuell in der Lage, Qualität zu produzieren geistig. Und das merkt man ja auch. Diese E-Mails, die mitten in der Nacht, am Wochenende und im Urlaub verschickt werden, die haben oftmals die inhaltliche Aussagekraft eines überzeugten Jein. Und das produziert ja pingpongmäßig immer noch mehr sinnentleerter Kommunikation. Und kommunizieren um des Kommunizierens willen ist, glaube ich, das Gegenteil von produktiv mit Spaß und entspannt arbeiten.
Das heißt, die Kommunikation wird nicht besser durch E-Mails?
Sie wird schlechter. Ich würde behaupten, 50% aller E-Mails, die wir verschicken, sind so unnötig wie Sonnenallergie. Die braucht überhaupt niemand. Wenn ich meinem Kollegen, der mir gegenüber sitzt und der mit Stimme und Ohren ausgestattet ist, eine E-Mail schreibe, um ihn zu fragen, ob er jetzt Lust hat, mit mir Mittagessen zu gehen.
Ja, gut,
Sie lachen,
aber schlechte
Sie
Stimmung
lachen
im
Frau
Büro.
Schäfer, das passiert in Konzernen jeden Tag.
Ach komm.
Noch schlimmer wäre, der antwortet nicht in Nanosekunden. Und dann rufen sie ihn an und sagen, sag mal, hast du meine E-Mail nicht gekriegt? Das passiert, ich schwöre es Ihnen, tagtäglich im ganz normalen Bürowahnsinn.
Na, Gott sei Dank ist das bei uns hier bei HR3 natürlich anders mit den Kollegen. Wir haben die Sucht jetzt analysiert. Da müssen wir gleich mal irgendwie jetzt auf den knallharten Entzug hier zu sprechen kommen. Ja, Dr. Anita Eckler, so heißen Sie natürlich richtig, Anitra Eckler und Dr. Digital, digitale Therapie für mehr Lebenszeit. Gleich mehr mit Ihnen. Und heute verbringe ich den Sonntag mit Anitra Eckler. Sie ist jemand, der ganz große Unternehmen berät und ihnen einfach sagt, wir befinden uns alle hier in einem richtigen Kommunikationsterror. Der hält täglich an, nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. 200 Milliarden E-Mails werden täglich in der Weltgeschichte herumgeschickt. Wir müssen alle dauernd erreichbar sein. Und wenn wir feststellen, dass man ein Opfer fast schon von Internetsucht ist, was wäre denn dann der nächste Schritt, eine Art von Entzug? Wie könnte der denn aussehen, Frau Eckler?
Ich habe selber damit angefangen, ganz banal. Ich habe mir Urlaubsdestinationen gesucht im Funkloch, damit ich selber, Stichwort thailändische Inseln, irgendwo im Nirvana-Ozean. Übrigens, jeder zweite Brite leidet schon an Nomophobie, No Mobile Phone Phobia. Na, und dann habe ich mir gedacht, ich muss wieder lernen, dass ich ersetzbar bin und dass die Welt nicht untergeht, wenn ich im Urlaub nicht erreichbar bin. Habe auch so eine Abwesenheitsnotiz geschrieben, dass ich die E-Mail nicht lese. Und wenn das Anliegen in 2 Wochen noch relevant ist, möge man mir bitte nochmal eine E-Mail schreiben, weil ich diese E-Mails nicht lesen werde. Und Sie werden sehen, es melden sich nur 30% der Leute nach ihrem Urlaub nochmal, weil das ist auch ein Problem bei E-Mail. Die Leute sind ja zu faul zum Denken. Bevor sie schnell selber nachdenken, wo jetzt die Unterlage XY ist, weil es ja so einfach und schnell ist, schicke ich Ihnen eine E-Mail und frage Sie, wissen Sie gerade, wo irgendwie mein linker Fuß ist? Wenn Sie nicht in 5 Minuten antworten, dann rufe ich Sie vielleicht noch an. Wenn Sie nicht an Ihrem Platz sind, denke ich mir, Mist, jetzt muss ich selber nachdenken.
Was empfehlen wir denn den Kollegen, die aus dem Urlaub wiederkommen, daran leiden, dass sie bombardiert werden mit E-Mails, aber noch nicht so souverän sind, wie Sie alles markieren und löschen können, sondern all das über Jahre aufheben?
Da meldet sich irgendwann die IT und sagt, pass mal auf, dein Postfach ist kein Datenspeicher. Lösch doch bitte mal diesen ganzen alten Sums, den man ja eh nie wieder anschaut. Es ist nur das Gefühl, falls man mal irgendwas bräuchte, wäre es theoretisch da.
Ein Kapitel heißt, erledigen Sie Ihre E-Mails oder erledigen Ihre E-Mails Sie. Es fängt an mit Ego-Viagra und arbeitet sich dann hoch bis zum Müllmailer, Twitter, Mailzheimer.
Das ist, wenn man nicht mehr genau weiß, was man schreibt, aber Hauptsache man schreibt irgendwas, um aktiv und engagiert zu wirken.
Was ist denn der Sklave Ihres Firmenhandys?
Ich hatte das früher bei meinen eigenen Teams, man hatte so 60 Leute, Durchschnittsalter 25 und das ist die Generation, die halt wirklich das Firmenhandy, das ist natürlich ein Smartphone, als sechsten Finger betrachtet, wie ein Organ. Und Sklave, das ist ja das Verrückte, wir machen uns ja durch die Smartphones selber zum Sklaven. Ich sage immer inzwischen, ich bin erreichbar, also bin ich, nämlich nicht wichtig oder super erfolgreich, sondern ich bin Sklave. Wahre Herren verfügen über ihre Zeit, ständig erreichbar sind nur Sklaven. Und das Verrückte ist, wir versklaven uns selber durch die Smartphones. Wir machen uns ständig erreichbar.
Aber sich auf Entzug dann zu setzen, kann ja eben auch sein, dass man noch keinen Chef hat, der jetzt so weit ist wie Sie heute, der genau das dann einfordert.
Das ist der wichtige Punkt. Wir erinnern uns, macht dumm, krank und arm. Und beim Punkt arm, den ich da extra reingenommen habe, da erwachen die Chefs. Man kann relativ einfach nachrechnen, dass durch den Konzentrationsverlust, den wir erleiden durch diese Dauerablenkung, wir am Tag mindestens eine Stunde produktive Zeit bei der Arbeit verlieren. Und wenn Sie das hochrechnen, kostet Sie das pro Mitarbeiter, so Gehaltsklasse 3.500 Euro, eine Stunde am Tag, ein Mitarbeiter, konservativ gerechnet, 12.500 Euro im Jahr.
Jetzt gucken Sie ganz streng. So machen Sie das wahrscheinlich auch bei den Unternehmen, die Sie beraten. Und dann kommt Ihr Zeigefinger und sagt, Automobilkonzern X, Beautykonzern Y und was weiß ich noch, irgendwie Verpackungsunternehmen Z. Genauso müssen Sie rechnen. Dann wachen die auf.
So muss man mit den Finanzvorständen sprechen. Die verstehen es nur, wenn man ihnen die Zahlen vorrechnet. Der Punkt ist, man braucht Budget. Ich glaube, wir müssen unser Kommunikationsverhalten ändern und da brauche ich zuerst mal Einverständnis von den Chefs und dann muss ich ein paar Euro in die Hand nehmen, um die Leute zu motivieren und zu überzeugen davon, dass es ihnen persönlich was bringt.
Aber erst hat man sie doch auch angefixt. Jetzt sagt man wieder Entzug.
Klar, weil man erkannt hat, genauso wie früher mit dem Rauchen. Ne? Rauchen ist Freiheit, was hat uns die Werbung nicht alles erzählt? Es hat ewig lange gedauert, bis das sozial unerwünscht wurde. Und man hat Geld gebraucht, diesen Bewusstseinswandel in die Köpfe der Leute zu bringen. Und ich glaube, es ist ein bisschen so ähnlich mit der digitalen Kommunikation. Am Anfang hat man uns diese Fotos gezeigt, der Manager sitzt auf dem Berg mit seinem Laptop oder am Strand. Wenn das dem seine normale Arbeitszeit ist, dann sage ich, toller Konzern, flexible Arbeitszeiten. Die Leute werden nicht in Bürozeiten gezwungen, sondern können arbeiten, wo sie möchten, wann sie produktiv sind. Finde ich prima, dafür kämpfe ich. Die Realität ist eine andere. Mhm. Das ist die Urlaubszeit und genau das ist das Problem.
Gibt es denn bestimmte Branchen, die besonders von der Krankheit dann betroffen sind?
Konzerne und ganz besonders die Telekommunikationsbranche, weil dort einfach extrem viel Kommunikation passiert. IT-Konzerne und alle Arten von Kommunikationsdienstleistern, also Agenturen. Heutzutage, wenn man in einer Agentur arbeitet, die Kunden erwarten ja auch die ständige Erreichbarkeit. Die haben ihr eigenes Zeitmanagement nicht mehr im Griff. Dann kriegt man eben nachts die E-Mail, man braucht was bis zum nächsten Morgen und man muss spuren, sonst hat man den Kunden nicht mehr.
Ja, aber jeder von uns ist ja auch unterschiedlich. Wir gehen alle anders um mit dieser digitalen Belastung und vielleicht können wir über diesen Druck auch nochmal sprechen, der natürlich auch von unternehmerischer Seite kommt. Man muss ja funktionieren und die Aufträge müssen ja auch dann eben abgearbeitet werden. Dr. Digital hat ihre Praxis eröffnet. Sie versucht uns zu heilen von Internetsucht und Kommunikationswahnsinn. Und Frau Eckler, wir haben eben gerade über die Belastung des Unternehmers, aber eben auch des Angestellten gesprochen. Es gibt eine hohe digitale Belastung. Jeder geht aber damit ganz unterschiedlich um von uns. Sie geben den Typen Namen, zum Beispiel der Pinocchio-Arbeiter. Wie ist denn das zu verstehen?
Das ist das, dass man sich selbst in die Tasche lügt und wirklich das Gefühl hat, wenn ich nachts auch antworte, wenn ich mein Handy lautlos stelle, aber es eigentlich ja trotzdem nicht verpassen will, weil es vibriert ja, dann bin ich produktiv. Man lügt sich dadurch selbst in die Tasche. Wenn Sie in einem Meeting sitzen und Ihr Handy liegt als Dienstwaffe vor Ihnen und Sie gucken bei jedem Mal drauf, ist gerade die Welt untergegangen und will es mir jemand am Smartphone mitteilen, dann sind Sie nicht konzentriert beim Meeting, Sie sind nicht konzentriert im Moment. Alle 11 Minuten werden wir im Arbeiten unterbrochen, gibt's eine Studie. Und bis wir dann wieder die Konzentration eigentlich erreichen, bräuchten wir normalerweise 25 Minuten.
Kommt schon wieder in die Nächsten.
Schaffen wir aber nicht, weil schon wieder was kommt. Das ist wie ein Marathonläufer, dem alle 11 Minuten der Schnürsenkel aufgeht. Ich meine, der kommt auch ans Ziel. Die Frage ist nur, mit welchem Kraftaufwand und in welcher Zeit.
Und nicht in Bestzeit. Der Angsthase. Was ist, wenn ich mit dem Urlaub mache und mit dem am Strand liege? Der tut mir schon fast ein bisschen leid hier.
Aber der Angsthase, den haben sie in ganz vielen Konzernen. Der Angsthase, der setzt ganz viele Leute in Kopie, damit er sich absichert. Ja, das ist so diese Cover-Your-Ass-Geschichte. Ich traue mich nicht alleine, Entscheidungen zu treffen. Also ganz viele Leute in Kopie setzen, auch hierarchisch wichtige Vorgesetzte. Dann kann ich immer noch sagen, ich hab's euch ja gesagt. Und der hat Angst, im Urlaub abzuschalten, weil er denkt sich, wenn er nicht mitkriegt, was passiert im E-Mail-Verkehr, dann übernehmen Meier und Müller das Kommando, weil es sägt ja jeder heutzutage an deinem Stuhl. Wir vertrauen uns nicht mehr gegenseitig. Deswegen herrscht so eine Absicherungsmentalität. Furchtbar.
Wir haben jetzt sehr viel über den beruflichen Aspekt gesprochen. Wollen wir noch ganz kurz, bevor wir Erste-Hilfe-Tipps geben, nochmal die private Dimension dieser Krankheit ansprechen? Zu viel Facebook, zu viel andere soziale Netzwerke und wie Sie es eben gesagt haben, keine tatsächlichen Begegnungen mehr, den echten Blick in die Augen, die Berührung, das Treffen.
Im privaten Bereich fällt mir gerade ein Beispiel ein. Ich war vor 3 Tagen auf einem Konzert, abends. Tolle Musik, super. Und was machen halt alle Leute? Die reißen ihr Handy raus, sie filmen es, sie fotografieren es und erleben den Moment nicht mehr. Die beliebtesten Fotos, die niemand braucht auf Facebook, sind Essen. Ich fotografiere mein eigenes Essen. Wenn ich es dann esse, ist es kalt, weil ich muss ja noch gucken, wie viele Likes kriege ich dafür. Sonnenuntergang. Irgendwo Sonnenuntergang, alle Leute reißen das Handy raus, fotografieren es, posten auf Facebook und dann muss man ja kurz gucken, okay, finden die anderen Leute diesen Sonnenuntergang auch unpackbar genial. Und dann ist der Sonnenuntergang vorbei und man hat 10 Likes. Ich frage mich, was das dann aussagt. Aber man hat den Moment verpasst. Hm. Und ich glaube, da brauchen wir einfach wieder einen gesünderen Mix aus Offline und Online. Und da müssen wir wieder lernen, einen Moment auch zu genießen, ohne ihn für die Nachwelt zu dokumentieren.
Hatte es mal irgendwas Schönes auch am Anfang?
Ich finde, es hat heute noch sehr, sehr viel Schönes. Ich habe in Argentinien früher gelebt. Ich kann, dank Facebook kriege ich mit, wie meine Freunde Kinder bekommen, wie die Kinder aufwachsen. Ich kann ein bisschen an ihrem Leben teilnehmen. Ich finde, es hat sehr, sehr viele schöne Dinge. Ich kann meine Mama heute über Skype anrufen und im Video sehen. Ich lebe in Wien, sie lebt in Karlsruhe. Wir sind uns auf diese Art und Weise nah und können uns auch durch die Technik in die echten Augen sehen. Das finde ich ganz großartig.
Oh, Frau Eckler, ich bin beruhigt, dass wir von Ihnen auch etwas Positives hören. Denn das Buch bietet ja auch einige Tipps an, wie man diesen Tücken der digitalen Welt entgegentreten kann. Ein Tipp, der klingt ganz einfach und hat zu tun mit dem, was wir eigentlich noch öfter tun, als E-Mails zu schreiben, nämlich zu atmen. Worum geht's denn in diesem Tipp?
Weil es uns wahnsinnig entspannt. Ich habe das, wie gesagt, erst beim Yoga so richtig gelernt. Es gibt eine Webseite, auf der kann man das lernen. Die heißt donothingfor2minutes.com.
Mach mal nichts für 2 Minuten.
Mach mal nichts für 2 Minuten. Und da kommen Sie auf die Webseite, die empfehle ich jedem, 5-mal am Tag aufrufen. Und da sehen Sie das Meer und Sie hören das Meer rauschen. Ein paar liebestolle Möwen gurren in der Gegend. Und dann läuft die Zeit. 2 Minuten. Und wenn Sie irgendwas machen, an Ihrer Maus oder an der Tastatur, dann kommt so ein Buzzer, der sagt Fail, Fail, Fail und die Zeit beginnt erneut bei 2 Minuten. So lernt man dieses Nichtstun, das wir alle verlernt haben, in Kombination mit einem hochtechnisierten Gerät. Ist ganz super. Dieses Ein- und Ausatmen, das könnten wir öfter mal tun, bevor wir eine E-Mail in Rage versenden, bevor wir aggressiv auf irgendeine SMS antworten, bevor wir irgendein Bullshit posten, der unserer Reputation schadet. Erstmal einatmen, ausatmen und sich dann überlegen, muss ich das jetzt noch so tun oder ist jetzt eigentlich alles schon viel besser?
Klingt so ein bisschen wie Darth Vader, oder? Ich muss aber trotzdem gleich die Tastatur anfassen, weil gleich kommen die Nachrichten. Und danach geht's weiter mit Dr. Digital Anitra Eckler. Mein Gast des Tages ist unterwegs. Sie hat eine Mission. Sie ist für eine neue digitale Kommunikationskultur. Sagt ganz klar, Kommunikation ist ein Segen, wenn wir es einsetzen, um Prozesse zu optimieren, um Profit zu steigern, um Produktivität eben da auch ein Turbo nochmal anzusetzen. Aber digitale Kommunikation ist auch ein Fluch, wenn wir sie irgendwie falsch einsetzen und das irgendwie zu manischem Multitasking bei uns allen führt. Und wir haben eben von Ihnen gelernt, dass das ganz bewusste, ruhige Atmen, auch manchmal kleine Wunder, wie kleine Wunder wirken kann. Klingt ganz einfach, fast zu einfach, oder?
Das Verrückte ist ja generell, ich schäme mich manchmal intellektuell für meine eigenen Tipps. Die sind alle so unglaublich einfach, aber wenn Sie versuchen, sowas umzusetzen, dann werden Sie merken, wie schwer das ist. Und die meisten Menschen kriegen bei einigen Sachen echt Entzugserscheinungen. Ich glaube, einer der wertvollsten Tipps ist, klingt einfach, aber Achtung, probieren Sie es aus, es wird einigen von Ihnen schwerfallen, starten Sie Ihren Tag offline morgens. Machen Sie es nicht wie jeder zweite Amerikaner. Lesen Sie nicht schon mit einem offenen Auge im Halbwachzustand E-Mails am Smartphone im Bett. Schauen Sie nicht nach, ob Facebook noch steht. Stehen Sie erstmal auf, machen Sie sich eine Tasse Kaffee und setzen Sie sich hin mit einem geduldigen weißen Blatt Papier. Und dann überlegen Sie sich, was will ich von diesem Tag?
Eine To-Do-Liste.
Ja, eine gute alte To-Do-Liste.
Ich liebe To-Do-Listen.
Ich bin der totale Listenmensch. Also ich habe immer so einen Stapel von, ich glaube, 50 weißen Seiten, weil ich denke mir, ja, vielleicht vergisst du was, heb doch die Seiten mal auf. Und ich schreibe mir halt auf, was sind idealerweise die 20% der Aufgaben, die mir halt 80% meines Ergebnisses bringen. Wenn ich einen Strebertag habe, dann erledige ich noch ein, zwei von diesen Aufgaben, sind meistens die Dinge, die man gern so ein bisschen aufschieben würde. Und erst dann mache ich meine erste E-Mail-Öffnungszeit und öffne mein E-Mail-Postfach, um zu sehen, was wollen eigentlich andere Leute von mir. Weil E-Mails erledigen nicht deine Arbeit.
Also erstmal bei dir selbst anfangen.
Ja? Ganz
wichtig.
Beginne
bei dir, bevor du dich um die anderen kümmerst. Und offline, das ist ganz, ganz wichtig. Was ist mit der Farbe Gelb?
Die Farbe Gelb, das ist so ein ganz homöopathischer Trip. Das tut gut. Warum? Gelb ist eine Farbe, die gibt uns Kraft und Energie. Gelb ist das Licht der Sonne. Und ich habe mal diesen Tipp in einem sehr kreativen Buch gelesen, habe den dann in meinen Meeting-Marathon-Tagen angewendet. Immer wenn ich gestresst war, Parkplatzsuche, Handy-Terror, habe ich mir gedacht, ich suche irgendwo einen Punkt, der ist gelb. Und ich stelle mir vor, dieses Gelb, das sehen Sie oft in der Werbung, strömt jetzt als reinste Sonnenenergie und positive Energie in mich rein. Versuchen Sie das mal, das klingt ein bisschen verrückt, aber es funktioniert. So kann man ganz herrlich entspannen, wenn man gerade irgendwie das Gefühl hat, man rennt von einem Stress zum nächsten.
Und es geht nicht mit Blau, Grün oder Rot.
Also Farbpsychologie sagt, mit Gelb funktioniert es am besten, sagen wir jetzt mal so.
Wir sprechen über den digitalen Wahnsinn. Vielleicht müssen wir noch mal in die Kinderzimmer, in die Schulklassen schauen, denn der digitale Alltag, digitale Kommunikation hält dort natürlich auch Einzug.
Ich glaube, wir haben hier einen ganz, ganz großen Nachholbedarf an Medienkompetenz. Und der beginnt bei den Eltern, der geht weiter über die Lehrer und der geht weiter zur Politik. Wenn die Eltern den Kindern ein schlechtes Beispiel vorleben, was viele tun, Stichwort, man sitzt gemeinsam einsam am Abendessenstisch, alle haben ihr Gerät, surfen irgendwo im Internet, man hat sich nichts zu sagen, dann brauchen sich Eltern nicht wundern, wenn sich ihre Kinder auf Facebook mehr zu Hause fühlen als in ihrer menschlichen Gesellschaft. Eine Elterngeneration, die wir heute am Start haben, zwischen 45 und 55, die kennt sich in den Medien selber nicht gut aus. Die ist total anfällig für diese Verbotstheorien, von denen ich überhaupt nichts halte. Also Stichwort, Computer sind böse, deswegen sollten Kinder die erst ab 16 nutzen. Das bringt überhaupt nichts, das ist total unrealistisch. Ich glaube, wir brauchen Eltern heute, die mit einer Begeisterung für die Medien und mit Medienkompetenz ihren Kindern sagen, guck mal, du kannst auch auf Facebook einen Haufen für dein Wissen und Informationsmanagement tun, aber deine emotionale, soziale Entwicklung, die hat nichts zu tun mit den Likes, die du auf Facebook kriegst. Und wir brauchen Lehrer in den Schulen, die mit einer Begeisterung Internetkompetenz lernen. Vielleicht gibt es mal irgendwann ein Facebook und einen Internetführerschein für Schüler, aber zuerst müssen ihn die Lehrer und die Eltern machen. Da haben wir einen großen Nachholbedarf.
Wie sieht denn der Nachholbedarf in den Schulen aus? Denn es gibt ja eigentlich die Sehnsucht der Schulen, über Computer zu verfügen. Computer kosten Geld, das Wissen der Lehrer, die dann bedienen können und so weiter, kostet auch alles Geld. Und trotzdem wissen wir ja auch, die Zukunft unserer Kinder wird nicht ohne Computer dann tatsächlich sein. Was ist, wenn wir einen Blick an die Schulen werfen? Wie ist da der Status quo?
Viele Schulen leiden extrem unter der Dauerablenkung ihrer Schüler. Einige haben deswegen ein Handyverbot im Unterricht. Ich bin normalerweise kein Freund von Verboten. Ich glaube, es geht nicht anders. Handys raus aus den Klassenzimmern finde ich wichtig, aber auch Computer rein in die Klassenzimmer. Und jetzt machen viele einen Fehler. Wenn ich jetzt die klassische Tafel ersetzen will durch eine digitale Tafel und ich mache dort dasselbe wie auf der analogen Tafel, dann habe ich die Möglichkeit des Internets und der Technologie nicht verstanden. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich durch die neuen Medienmöglichkeiten auch meinen Unterricht, meine Pädagogik kreativer und interaktiver gestalten.
Und sind die Lehrer, was sind ihre Erfahrungen dort dazu schon bereit? Können sie das so spielerisch eben auch nutzen, um die Aufmerksamkeit natürlich der Schülerschaft auch zu generieren?
50-50. Die junge Generation, mein Schwager ist zum Beispiel Lehrer, der arbeitet damit. Der hat auch eine Begeisterung und der hat eine Medienkompetenz. Man kann es nicht über einen Kamm scheren, aber generell ist es so, dass Lehrer über 50 und bitte jetzt nicht, ich will keinen Sturm der Entrüstung. Es gibt sicher auch Ausnahmen, aber ich glaube, wir bräuchten einfach mehr, die das Medium nicht qua Unkenntnis verdammen, sondern sich besser auskennen als ihre Schüler. Das ist ja meistens das Problem. Die jungen Leute kennen sich besser aus als ihre Lehrkräfte.
Frau Eckler, wir wagen gleich etwas ganz Verrücktes. Sie sind ja Digitaltherapeutin, Internet-Expertin. Sie beraten große Unternehmen. Wir versuchen es gleich, wie man schafft, jenseits von Social Media wieder echte Kontakte herzustellen. Okay. Wer viel im Internet unterwegs ist, in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel Facebook und so weiter, und sich darüber freut, dass er 200 oder vielleicht sogar 300 Freunde hat, dem ist das Ganze dann vielleicht auch schon so ein bisschen trügerisch. Ist es schon so, dass es manchen schwerfällt, tatsächlich echte Kontakte zu knüpfen oder aufrechtzuerhalten?
Ich glaube schon, und ich frage ja Leute, bei denen ich das merke, auch immer, warum ist das? Und die häufigste Antwort, die ich in letzter Zeit gehört habe, war: Die echte Beziehung aufrechtzuerhalten, also im echten Leben, das sei so stressig. Gerade in Kombination Männer-Frauen, weil ich gesagt habe, Mensch, du postest den ganzen Tag, ihr habt eine Beziehung, ihr postet euch irgendwie den ganzen Tag auf Facebook öffentlich euer Beziehungsleben. Und dann habe ich gesagt, woran liegt das? Na, das echte Leben sei irgendwie viel stressiger und anstrengender. Auf Facebook ist man ja doch dann irgendwie verbindlich, unverbindlich. Und es stresst weniger, aber das finde ich ganz krank, ehrlich gesagt.
Hat das auch etwas damit zu tun, sich zu bekennen, Zeit miteinander zu verbringen, sich zu entscheiden, jetzt bin ich mit dir zusammen und nicht mit meinen drei anderen Freunden?
Genau, und auch Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wenn ich mich auf einen Menschen einlasse, dann ist das ein Geben und Nehmen. Und der andere wird auch was von mir fordern. Und das gebe ich dann, und der fordert vielleicht Zeit. Und Zeit ist ja unser knappstes Gut derzeit. Und wenn Sie da mit Menschen sprechen, die sagen ja alle, ich habe keine Zeit, ich bin ständig landunter. Und sobald man dann sagt, Mensch, treffen wir uns mal wieder, dann wird's anstrengend und dann wirst du aus dem Leben gekickt und nur noch über Facebook verarztet. Ich muss nur sagen, ich bin selber auch auf Facebook, natürlich. Ich habe über 700 in Anführungszeichen Freunde, kann aber da noch behaupten, dass ich würde sagen, 90% aus dem echten Leben kenne und weiß, wer da dahinter steht. Und ich lebe mein Intimleben nicht auf Facebook, sondern ich mache Marketing mit Facebook.
Nun fahren Sie ja auch in den Urlaub, wie wir gehört haben, und haben ja eine Zeit lang Spots gesucht auf diesem Planeten, die keinen Funk haben, ja, keinen Empfang haben. Können Sie mittlerweile auch an Orte fahren, an denen es WLAN gibt und ein entsprechendes Netz und ganz entspannt dort sitzen, das Handy ausschalten?
Ja, das Gute ist ja, ich lebe in Wien, aber ich bin sicher zu 70% meiner Zeit in Deutschland. Und wenn ich da mein Handy dauernd auf Internet hätte, dann sprengt es mir die Telefonrechnung. Das heißt, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, bin ich ganz viel offline und habe inzwischen, Gott sei Dank, ich klopfe mal kurz auf Holz, kein Problem mehr damit. Im Gegenteil, ich genieße es, dass ich zum Beispiel, wenn ich Zug fahre, wieder richtig ungeniert Menschen beobachten kann. Und ich starte jetzt auch sowas, dass ich Leute beim Telefonieren aufnehme, die das öffentlich in Zügen zum Beispiel tun und da ihr Intimleben aus.
Das ist super.
Als abschreckendes Beispiel.
Neulich habe ich eine Kündigung mitbekommen. Im Zug, das war so schlimm, mit Namen, wurde die Kündigung ausgesprochen und es wurde durch das ganze Großraumabteil gebrüllt. Also es gab überhaupt gar keinen Schutz mehr der Persönlichkeit dieser Person. Es hätte ja tatsächlich sein können, dass dort jemand auch sitzt, der sie kennt.
Jetzt kann man auch froh sein, dass sie wenigstens einen persönlichen Anruf gekriegt hat, dieser arme Mensch, und nicht per SMS gekündigt wurde. Auch sowas kommt vor.
Jetzt haben wir ja gesagt, digitale Kommunikation ist natürlich auch dafür da, Produktivität ein bisschen zu steigern. Das heißt, wie schaffen wir das? Und Sie haben einen Test hier eingeführt. Weißmalerei haben Sie das Kapitel genannt. Und dort gibt es nochmal die Möglichkeit, in so einer Art Multiple Choice das ein bisschen anzukreuzen. Ja? Ab sofort bearbeite ich berufliche E-Mails nur noch zu einer bestimmten Zeit. Also das wäre ein Anfang, zu sagen, ich stecke mir einen Rahmen.
E-Mail-Öffnungszeiten, das ist ganz wichtig und hilft ungemein. Dieses Programm muss ja nicht rund um die Uhr geöffnet sein. Ich habe zwei E-Mail-Öffnungszeiten. Einmal vormittags, einmal nachmittags.
Nicht abends, nicht am Wochenende. Da sind Sie mittlerweile gesund.
Je nachdem, wie meine Woche ist, wenn ich viel unterwegs bin, schaue ich schon auch mal sonntags rein und arbeite sonntags. Aber ich bin selbstständig, das ist bei mir ganz normal. Aber zweimal am Tag nehme ich mir wirklich Zeit und sage, jetzt mache ich eine Stunde Post. Wir sind ja alle keine Schreibkräfte und müssen das den ganzen Tag tun. Dann bin ich aber diese eine Stunde wirklich konzentriert bei der Sache und beantworte die Sachen. Wichtig, Sie können jetzt wahrscheinlich nicht plötzlich Ihre eigenen E-Mail-Öffnungszeiten einführen, wenn Sie vorher ständig erreichbar waren. Sie müssen das natürlich mit Ihren Kollegen absprechen, mit Ihrem Chef absprechen. Und ich mache das so mit jedem neuen Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, dem sage ich das. Ich sage denen, wenn es wirklich wichtig ist, dann ruf mich bitte an oder schick mir eine SMS. Ich bin nicht den ganzen Tag in meiner Mailbox und warte darauf, dass eine unglaublich unwichtige Nachricht von dir kommt. Ich habe meine E-Mail-Öffnungszeiten, wenn es wichtig ist, anrufen. Das muss man mit den anderen vereinbaren, sonst läuft man Gefahr, dass der ein oder andere Chef sich vielleicht denkt, beim Erfolgsgespräch am Ende des Jahres gäbe es doch da was zum Thema Erreichbarkeit zu sagen.
Okay, jetzt haben wir so viel über E-Mails gesprochen. Jetzt tauchen wir, glaube ich, ein bisschen ein in die wahre Welt, in das wahre Leben. Denn Sie haben es eben schon erwähnt, ein Teil Ihres Lebens haben Sie in Südamerika verbracht. Ein sehr lebendiger Kontinent. Und da wollen wir gleich mal ein bisschen auch über Fußball sprechen, oder?
Sehr gerne.
Bevor die Digitaltherapeutin für sich ein neues Berufsfeld erschlossen hat, bevor Sie, Anitra Eckler, heute mein Gast des Tages wurden und die Marketingwelt erfolgreich erobert haben, bevor Sie als Journalistin gearbeitet haben, da haben Sie sich etwas gegönnt, und zwar in einer Stadt gelebt, von der so viele schwärmen, in Buenos Aires.
Ja, ich habe 3 Jahre in Buenos Aires gelebt. Der Grund war, ich wollte nach dem Abitur erstmal leben lernen, bevor ich was studiere. Und dann bin ich nach Buenos Aires und habe dort mein erstes Tageszeitungsvolontariat gemacht bei der ältesten deutschsprachigen Zeitung im Ausland, beim argentinischen Tageblatt. Da habe ich als Todesanzeigentexterin begonnen, weil ich konnte nämlich nicht so gut Schreibmaschine schreiben.
Um das Leben kennenzulernen, Todesanzeigen zu formulieren.
Das ist wunderbar. Das ist vielleicht der Grund, warum ich heute auch immer noch so, ich hänge unwahrscheinlich am Leben. Ich bin Momenthedonist. Ich liebe das Leben. Mhm. Und das war für mich lebendiger Geschichtsunterricht. Ich war damals 19, das war 1992. Und ich hatte die Aufgabe, dem Menschen, der gerade da verstorben war, ein Denkmal in Worten zu zimmern. Und ich wollte halt keine so Floskeltexte schreiben. Deshalb mussten sie mir ihre Lebensgeschichte erzählen, damit ich natürlich auch was Angebrachtes da texten kann. Und da habe ich so viel über unsere Geschichte erfahren und erlebt. Manchmal habe ich auch mitweinen müssen. Das war eigentlich die beste Lebensschule. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit.
Und das war eben auch der Anfang einer journalistischen Ausbildung und führt eben auch dazu, dass Sie heute Bücher schreiben, Unternehmen beraten. Aber Buenos Aires hat für Sie auch noch eine andere Leidenschaft, nämlich 22 Männer, mittlerweile ja auch Frauen natürlich sehr erfolgreich, laufen dem Ball hinterher. Und Sie in der Fankurve in Buenos Aires. Nun weiß man ja, das ist kein Ponyhof da, ne?
Das ist super. Das ist eigentlich eine permanente Nahtoderfahrung. Wenn Sie auf sowas Lust haben, maximale Adrenalinausschüttung, kommt hier der Tipp. Gehen Sie in die Bombonera im Stadtteil Boca und wagen Sie sich mit dem 12. Spieler der Boca Juniors, der berühmt-berüchtigten Dosse, das sind die Hooligans von Boca Juniors, in die Fankurve. Das habe ich ganz, ganz viele Sonntage getan.
Andere tanzen Tango in Buenos Aires und Sie stehen in der Fankurve bei den härtesten Fans. Wie kommt denn das?
Ich liebe Fußball eigentlich schon immer, also schon schon seit irgendwie der Ball rund ist und bei uns im Fernsehen kam. Und ich habe so eine Leidenschaft für Massendynamik. Ich möchte mir immer angucken, was bewegt die Menschen, wie funktionieren die? Große Emotionen, das schaue ich mir irgendwie mit Faszination und Entsetzen an. Beides ist es. Und das war einfach, ich hatte so ein Initiationserlebnis. Ein Freund von uns hat gesagt, so jetzt lernt ihr mal kennen, wie die argentinische Volksseele wirklich tickt. Und da gibt es nur einen Ort. Und das ist die Bombonera in Boca und da gehen wir jetzt hin. Und ich muss zugeben, die singen und hüpfen ja 90 Minuten lang. Mich hat das so mitgerissen. Es fehlt mir heute noch, jeden Sonntag.
Diese Lebensfreude, diese Energie spüren wollen, wie Menschen ticken, das haben Sie dann natürlich auch mitgenommen in Ihre spätere Karriere. Also vom Journalismus ist es dann ja eine ganze Zeit lang Richtung Werbung gegangen.
Ja, und zwar als ich gemerkt habe, dass ich habe für viele Magazine geschrieben früher. Und irgendwann kamen halt die Anrufe und dann sagte jemand, du, wir haben eine Anzeige vom Telekommunikationskonzern XY, könntest du in deiner Reportage den nicht irgendwie so ein bisschen, ne, erwähnen?
Erwähnen.
Mhm. Und das war für mich der Moment, wo ich mir dachte, nein, das ist nicht der Journalismus, den ich machen möchte. Wenn ich kreativ sein möchte, gehe ich jetzt lieber auf die Werbeseite. Das ist in Wirklichkeit dann ein ehrlicheres Geschäft. Und dann habe ich angefangen, Internetwerbeagenturen aufzubauen, bin so im schönen, beschaulichen Wien gelandet.
Wo Sie heute noch leben. Sie sind aber geboren in Karlsruhe. Haben Sie noch Verbindungen, Wurzeln in Karlsruhe?
Ja, meine Mama lebt dort und ich mache immer ein Stopover in Karlsruhe. Ich habe Freunde dort noch, ja. Aber meine Wurzeln, die sind nicht dort. Ich habe Karlsruhe mit 19 verlassen. Ich habe kein Heimatgefühl dort. Meine Heimat trage ich in mir und da, wo meine Freunde sind, bin ich zu Hause.
So, Frau Eckler, jetzt haben wir viel über das Netz gesprochen am heutigen Sonntagvormittag und waren dabei irgendwie gar nicht jetzt hier, wir beide auf jeden Fall nicht online. Und wer immer noch nicht weiß, wie man es verhindern kann, dass E-Mails eben nicht dumm, krank und arm machen, dem sei eigentlich nochmal Ihr Buch empfohlen. Ansonsten können wir auch nicht weiterhelfen. Wir haben nochmal einen Tipp gegeben. Ein- und ausatmen, ja, einfach mal das Netz auch mal ausschalten. Es war wirklich eine ganz spannende Reise mit Ihnen. Herzlichen Dank dafür.
War mein Vergnügen.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.